Hallo und herzlich willkommen zum GFA-Podcast. Wir sind jetzt mittlerweile in der 12. Episode, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Ja, stimmt.
Genau, und versammeln uns jetzt hier an diesem Sonntag, der jetzt hier in Münster tatsächlich mal ein bisschen schöner ist. Wie ist das bei dir? Achso, ja, erstmal hi, ich bin Chris und ich bin hier mit Felix.
Hi, grüß dich.
Muss halt doch irgendwie die Reihenfolge so ein bisschen bewahren. Ja, hier in Münster ist es gerade sonnig. Wie ist es bei dir in Berlin?
Immer noch regnerisch. Wir hatten sehr ereignisreiche Regentage hinter uns.
Ja, das glaube ich.
Es ist mittlerweile ein bisschen abgetrocknet, aber immer noch sehr unschönes Wetter.
Aber die Straßen stehen nicht mehr unter Wasser?
Nee, nicht mehr so krass. Das hat sich jetzt gelegt, aber es war wirklich hart.
Ja, das glaube ich. Also es hat mich auch wieder ein bisschen zurückerinnert. Wir hatten ja in Münster auch, da warst du auch noch hier, glaube ich, vor 4 Jahren, als die...
Als das Riesenhochwasser war?
Ja,
da?
Genau, ja. Ist das zu vergleichen gewesen von dem Ausmaß, oder?
Also von der Menge, die geregnet hat, war es irgendwie genauso viel, ja. Mhm. Ich hatte aber irgendwie den Eindruck, dass es halt stadtteilabhängig war. Also ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel, es war wohl in ein paar Stadtteilen, ich glaube so Charlottenburg, Wilmersdorf, da war es noch viel krasser wohl als jetzt hier bei uns. Von daher, mal schauen. Neukölln ist ein bisschen verschont geblieben.
Ja, okay. Ja, aber wir sind ja nicht hier beim Wetter-Podcast, sondern beim Football-Podcast und wollen da mal direkt überleiten, ne? Wir haben auch diese Woche wieder ein paar Nachrichten, auch wenn es ja gerade die Dark Days in der NFL sind, gibt es ja schon so ein paar Sachen, die interessant sind. Und zuallererst haben wir auch mal eher ein deutsches Thema, beziehungsweise was für in Deutschland relevant ist. Und zwar strahlt Arte am nächsten Wochenende die Doku über O.J. Simpson, Made in America, aus. Mhm. Und da wollten wir euch doch nochmal drauf hinweisen, weil es echt eine fantastische Dokumentation ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt auch. Die Doku wurde ja auch viel diskutiert, auch in Amerika. Ist generell natürlich ein viel größeres Thema. In Deutschland bisher eigentlich kaum bekannt. Ja. Es sei denn, man interessiert sich wirklich sehr für Football und auch die Vergangenheit. Oder man ist quasi im Grunde genommen relativ alt und hat das noch hautnah miterlebt. Es ist eigentlich so, dass O.J. Simpson einer der seinerzeit besten Running Backs überhaupt in der Liga war. Mhm. Er hat unglaubliche, neben dem Platz auch natürlich sehr viel, und auch so ein bisschen so dieses Glitzer-Dasein gehabt, aber war auf jeden Fall auch sportlich gesehen ein sehr, sehr starker Running Back. Er wurde angeklagt, um das mal ganz grob zu erklären, des Doppelmordes. Also er soll seine damalige Frau, von der er schon getrennt war, und deren neuen Lebensgefährten ermordet haben. Und das Ganze war dann so, dass er angeklagt wurde, weil es wirklich sehr, sehr eindeutige Beweise gegen ihn gab. Und interessant ist da, dass O.J. Simpson, das war im Grunde genommen so die erste national im Fernsehen live übertragene Verfolgungsjagd, die es gab. Ja. Diese Bronco Chase wurde es genannt. Und da ist O.J. Simpson in L.A. auf einer abgesperrten Highway gefahren, hat währenddessen noch mit dem ermittelten Detective telefoniert. Das wurde auch live übertragen im Fernsehen. Und man sah hinten wirklich so in dieser V-Formation die Polizeiautos. Und er fährt wirklich in fast einem Schneckentempo in seinem Bronco und quatscht währenddessen mit dem Ermittler. Schlussendlich wurde er dann angeklagt. Die Beweise sprechen oder sprachen extrem gegen ihn, also was Blutspuren angeht etc. Er kam aber frei, was sehr viel Kritik am Justizsystem in Amerika ausgelöst hat, weil er einfach gute Anwälte hatten, die eine gute Show gemacht haben. Und er dann später ja auch in einem Buch zwischen den Zeilen geschrieben hat, dass er seine Frau umgebracht hat und deren Liebhaber. Schlussendlich ist er jetzt zum Glück im Knast, aber dann eher wegen...
ich glaube, ein bewaffneter Raubüberfall war das, ne?
Ja, und davor war es, glaube ich, auch noch Steuerhinterziehung, weswegen er schon mal im Knast war. Also,
und ich glaube, er wurde ja auch verurteilt wegen des Mordes, aber auf zivilrechtlicher Ebene dann, ne? Habe ich das richtig im Kopf?
Ne, er wurde, glaube ich, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin jetzt kein Jurist, aber er wurde in dem Verfahren freigesprochen. Mhm. Aber dann hat man eben nochmal die Möglichkeit, zivilrechtlich gegen ihn vorzugehen. Ja. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte für alle, die sich dafür interessieren, weil es eben sehr viel zeigt, was heute auch noch aktuell ist im Sport. Gerade auch American Football. Und ja, kann man nur empfehlen.
Genau, Freitag und Samstag jeweils 20:15 Uhr. Ich glaube, am Freitag werden die ersten zwei Teile ausgestrahlt und am Samstag dann die letzten drei. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Also die ist, glaube ich, schon sehenswert.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ja, dann wollen wir mal weitergehen. Und zwar hat der Besitzer der Patriots, Robert Kraft, sich mal wieder zu Wort gemeldet. Okay, zu Wort melden tut er sich relativ häufig, aber das ist durchaus mal interessanter. Und zwar geht's zum einen darum, dass er gesagt hat, dass in der näheren Zukunft auch ein Team in London wirklich stationiert sein wird. Das hat er mehr oder weniger vorhergesagt. Ja, das ist natürlich ein sehr interessantes Thema für uns. Ich persönlich fände das super spannend, wenn jetzt hier wirklich mal ein Team nach Europa kommt oder dann auch vielleicht langfristig eine ganze Division nach Europa kommt. Ich habe da auch vor einem guten Monat, anderthalb Monaten ein Interview mit Mark Waller gehört. Das ist der, den schönen Titel Vice President of International Development. Der ist quasi bei der NFL dafür zuständig, die ganzen Spiele, die jetzt in Mexiko stattfinden oder auch in London, dann zu organisieren, das Logistische zu machen und die Verträge auszuhandeln. Der sich herzlich auch sehr, sehr optimistisch gezeigt, was dann auch bald vielleicht eine komplette Division in Europa betrifft.
Ja. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits weiß ich nicht, wie das alles so funktionieren soll. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll für alle Fans in Europa, ja. Die Möglichkeit zu haben, da hinzufahren. Aber wie gesagt, ich von dem logistischen Standpunkt aus finde ich es natürlich schon noch schwierig. Wenn du jetzt irgendwie ein Westküstenteam bist und musst dann in London spielen, das ist schon krass. Und vor allen Dingen auch, wie ist die, das denke ich mir immer, wenn du dann so ein Team bist in London, hast du natürlich auch eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit, ne? Die ist deutlich geringer, als wenn du jetzt bei den New York Giants spielst. Und da ist natürlich auch die Frage, wie viele Spieler haben jetzt Bock drauf, wenn sie vom College kommen, nach Europa zu gehen, um da für ein Team zu spielen. Das ist immer so ein bisschen.
Ja, wobei die College-Spieler haben ja keine Wahl, ne?
Ja, klar.
Für die Agents das Problem.
Ja gut, aber ich meine, so ein Eli Manning, der hat es auch geschafft, nicht Chargers zu gehen. Also nein, natürlich, in erster Linie haben sie keine Wahl, aber ich bin mal gespannt, ob das der Liga wirklich so gut tut. Daran anschließend ist es ja auch so, dass jetzt die Liga selber auch noch in Aussicht gestellt hat, 2019 den Kickoff der Liga in China abzuhalten. Was ja noch kontroverser ist, finde ich. Also
ja, das ist schon wirklich eine verrückte Geschichte, dass sie da wirklich dann ein reguläres Saisonspiel in China abhalten wollen. Also ich glaube, es gab mal 2007 Pläne, dass die Patriots gegen Seattle ein Preseason-Spiel in China machen sollten. Das wurde aber komplett verworfen, weil das wohl logistisch ein absoluter Albtraum war. Und ich habe da auch von einem Patriots-Reporter gehört, dass er sich das schwer vorstellen kann, wie das funktionieren soll in China. Aber ja gut, das ist natürlich ein Riesenmarkt. Man sieht ja auch, der Fußball wird da gerade sehr gepusht in China. Und da denkt sich die NFL, da wollen wir auch nicht nur ein kleines Stück, sondern ein großes Stück von abhaben, denke ich.
Ja, das kann gut sein. Aber es ist natürlich schon schwierig. Also klar, für die Internationalität der Sportart ist es auf jeden Fall gut. Vielleicht haben sie auch die Pläne, dass irgendwann mal Football, also wirklich der Football, den wir so kennen, auch olympisch werden soll. Vielleicht ist das auch eine Überlegung, dass man da eben den Sport noch mehr pusht. Mhm. Aber gerade ein Regular-Season-Game und dann noch das erste in China zu machen, ist sehr mutig, finde ich.
Ja, sehr mutig. Und naja, gut, okay, wir wissen ja, dass Sportfunktionäre generell wenig Probleme haben mit zweifelhaften Bedingungen in Ländern umzugehen. Aber das kann man dann, glaube ich, da erstmal direkt außen vor lassen. Da wird, glaube ich, einfach nur geschaut, wie ist das machbar. Ne?
Ja.
Ja. Genau. Ja, das wäre dann unser zweites Thema quasi von den Nachrichten, die wir damit dann abgehakt haben. Und dann wollen wir mal weiter schwenken zu den Ravens. Da ist ja auch wieder so ein bisschen was passiert.
Ja, wir hatten über Dennis Pitta gesprochen mit seiner schweren Hüftverletzung, der raus ist, der Tight End der Ravens. Der nächste Tight End der Ravens ist jetzt rausgeflogen, Darren Waller. War jetzt nicht unbedingt so der erste im Team der Tight Ends, eher so auf dem Depth-Chart an Stelle 3. Aber er ist jetzt für ein Jahr gesperrt wegen Substance Abuse, sprich, wenn man so will, wahrscheinlich Doping, wahrscheinlich Wachstumshormone ist meistens der Fall. Da wird jetzt überlegt, gerade Gary Barnage, über den hatten wir auch schon ein paar Mal gesprochen, ehemaliger Tight End von den Cleveland Browns, ja, vor 2 Jahren, glaube ich, auch so eine Pro Bowl-Saison hingelegt hat und immer noch Free Agent ist, der wird jetzt mit den Ravens in Verbindung gebracht.
Ja, das macht ja Sinn. Ne? Also es ist auf jeden Fall der beste verbleibende Tight End, der jetzt gerade auf dem Markt ist, auch mit Abstand.
Ja.
Ich würde so sagen, auf der Grenze zum Starting Tight End, ja, obwohl, je nachdem, was man vorher als Tight End halt an der Position zu bieten hat. Ne? Also schon ein sehr guter Tight End. Würde mich nicht wundern, wenn das was werden würde, weil die Ravens ja auch durchaus Ambitionen haben in diesem Jahr.
Ja, definitiv.
Genau, und dann hat man noch Zach Orr, ne? Der unretired ist, quasi aus dem Ruhestand wieder zurückgekehrt ist oder zurückkehren will.
Ja, er will zurückkehren. Und zwar ist es so, dass Zach Orr der Leading Tackler der Ravens war. Sehr junger, sehr vielversprechender Linebacker. Der ist mit 25 in Ruhestand gegangen, weil er eben anhaltende Probleme am Nacken und ja, dem kompletten Rücken bis hoch zum Nacken. Also da waren auch eben Nervenschäden mit inbegriffen. Also wirklich eine sehr, sehr schwierige und gefährliche Verletzung wohl auch. Er wurde jetzt wohl von Doktoren wieder sozusagen geklärt. Also er darf wohl wieder spielen und meldet jetzt eben wieder ja Verfügbarkeit an. Bei den Ravens ist es so ein bisschen, da kannst du vielleicht gleich noch erklären, ein bisschen schwierig. Die wissen noch nicht so genau, was sie mit dem an, ob sie ihn zurückholen sollen oder nicht. Aber die anderen Teams, die welche brauchen, Linebacker, die eben sozusagen alles können auf der Position, die Jets und die Lions haben natürlich direkt so ein bisschen den Finger gehoben und gesagt, ja, das könnten wir uns gut vorstellen. Aber ja, genau, jetzt ist natürlich auch noch die Frage, was die Ravens machen.
Ja, also das war so ein bisschen, also so leicht kontrovers würde ich das mal nennen. Und zwar die Ravens hätten ihn tendern können. Ne? Der kam ja aus seinem Rookie-Vertrag heraus, ist dann quasi zurückgetreten und die Ravens hätten ihn quasi auf diese Retirement-Liste setzen können, dementsprechend dann die Rechte an ihm behalten können. Das haben sie damals nicht getan. Da kamen dann so ein bisschen so die Vorwürfe auf, hätte man das nicht machen müssen, war das vielleicht ein Fehler oder nicht, hatte Ozzie Newsom Mist gebaut. Aber schlussendlich haben die Ravens gesagt, dass sie nicht davon ausgehen, dass Zach Orr bei ihnen selber diesen Medizincheck überhaupt bestehen würde. Also, dass sie ihn selber gar nicht unter Vertrag nehmen könnten.
Ja, also ich meine, es ist natürlich auch schwierig. Klar, warum haben sie ihn nicht getendert? Aber auf der anderen Seite war es eben auch eine wirklich schwere Verletzung. Also wo eben auch das ganze medizinische Personal gesagt hat, so der Junge, selbst wenn er nochmal Football spielen kann, der sollte es auf gar keinen Fall machen, weil du da eben gerade in den Bereichen halt mit schwerwiegenden Verletzungen bis hin zur Lähmung rechnen musst.
Ja, ich meine, okay, ich glaube, schlussendlich war es bei ihm der erste Wirbel im Nackenbereich, der irgendwie von Geburt aus irgendwie anders befestigt ist, also irgendwie locker ist oder so. Deswegen, tja, gut, das hört sich immer krass an. Ich glaube, dann als Gegenbeispiel wurde dann erwähnt, dass irgendwie ein anderer College-Spieler auch mit einer ähnlichen Verletzung oder so auch die Probleme hatte, aber auch spielen konnte. Man wird sehen, was draus passiert, ne?
Ja, wird man sehen. Aber auf jeden Fall, wenn er zurückkommen sollte und spielen kann, ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Linebacker. Und deswegen auch, wie gesagt, für den Teams, die unbedingt da jemanden brauchen, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Alternative. Da bin ich mal gespannt. Könnte sein, dass das jetzt schon in den nächsten Tagen da was passiert, je nachdem, wie lange dann die jeweiligen Medizinchecks brauchen.
Ja, benötigen. Das dauert ja auch mal seine Zeit. Genau. Ja, und dann gab es noch ein relativ medienspektakuläres Ding, die NFL Top 100-Liste. Die ist ja, ist immer schön anzuschauen. Ne? Das ist so richtig, wie die aufgebaut wird, weiß auch keiner. Das ist auch mal so ein bisschen der Kritikpunkt von vielen, wie ich das immer so mitbekomme. Schlussendlich votieren die Spieler selber ihre eigenen Besten des jeweiligen Jahres. Ja, gut. Es ist immer so, ich glaube, J.J. Watt hat ja auch selber gesagt, dass es ein Witz wäre, dass er irgendwie auf Position 31 oder 33 gelandet ist, obwohl er nur 3 Spiele gespielt hat.
Ja.
Deswegen die Ernsthaftigkeit der Liste muss man immer so ein bisschen in Frage stellen, aber schlussendlich ist Tom Brady an Position 1 gelandet, als erster Spieler das zweite Mal. Ich glaube, 2011 war das erste Mal an Nummer 1. Ja, ja, ich meine jetzt auch nicht unbedingt zu Unrecht, ne?
Nee, also zu Unrecht nicht. Also ich meine, wenn eben nur, es geht da ja auch wirklich nur um die Regular Season, nicht die Playoffs. Ich meine, da hatte er ja Interception-Touchdown-Ratio von, ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren es, 26-2 oder so? Oder?
Ich glaube sogar 28.
28-2.
14-1 Touchdown-Interception-Ratio, das ist schon, ja.
Ja, das ist halt super, ne? Aber ich meine, auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, er hat 4 Spiele gar nicht gespielt, also war gesperrt und so. Also gibt's ja immer wieder Kontroversen. Vielleicht Aaron Rodgers ein bisschen zu schlecht bewertet mit dem 6. Platz, aber insgesamt ist es, wie gesagt, ein Fanvoting, beziehungsweise kein Fanvoting, sondern eben von den Spielern. Und da weiß man jetzt auch nicht genau, welche Spieler da überhaupt abstimmen und
Und wie abgestimmt wird.
Ne? Ja, also, genau. Also es ist sehr medienwirksam, wie du schon sagtest, aber immer ganz spannend und ganz interessant, sich dann auch die Videos reinzuziehen.
Genau, das sind immer nochmal schöne Highlights, ne? Das ist nochmal so ein bisschen Feeling aus der letzten Saison. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
Ja.
Okay, und um dann die Nachrichten abzurunden, haben wir noch einmal kurz Nick Fairley. Über den haben wir auch schon gesprochen. Da ist jetzt was Definitives passiert.
Ja, definitiv insofern, als dass seine Karriere beendet ist in der NFL. Traurig, denn er war, wie gesagt, ein wirklich sehr, sehr guter Defensive Tackle. Ich habe ihn auch gerne gesehen. Er hat gut gespielt und wie gesagt, hat jetzt so ein bisschen ich will nicht sagen Wiedergeburt, aber ein schönes Jahr gehabt bei den Saints, zu denen er getradet wurde. Und ja, das war eigentlich schade jetzt, dass es dann wirklich dann so schnell geht und vor allen Dingen auch für viele so ein bisschen aus heiterem Himmel, weil bisher war mir zumindest jetzt noch aus Zeiten von den Detroit Lions keine Probleme mit seinem Herzen bekannt. Wir hatten ja drüber gesprochen. Das ist jetzt aber ja Fakt, dass er wohl nicht mehr spielen wird. Das ist das Ende.
Jo, das ist das Ende. Und das ist auch das Ende von unserer Nachrichteneinheit. Wir machen dann jetzt weiter mit der NFC West und unserer Vorstellung. So, da sind wir jetzt hier und besprechen die NFC West, wie ihr schon kennt. Wir haben jetzt auch schon 5 Divisionen hinter uns, machen dann die 6. Dann bleibt ja auch später auch nicht mehr so viel über, ne?
Nee, es ist echt wirklich nicht mehr ganz so viel über, aber passt ja. Dann haben wir das alles schon vorgestellt und gehen gut vorbereitet in die kommende Saison.
Genau, und erstmal ins Training Camp rein. Jo, Felix, machst du erstmal den Rundown für uns von der NFC West im letzten Jahr?
Genau, NFC West letztes Jahr. Um kurz mal die Tabelle zu betrachten, da haben die Seahawks sich durchgesetzt im Westen mit 10-5 und einem Tie, gefolgt von den Cardinals 7-8 und auch einem Tie, also einem Unentschieden, und dahinter dann die LA Rams mit 4-12 und abgeschlagen die San Francisco 49ers mit 2-14. Nur die Seahawks konnten sich dann logischerweise für die Playoffs qualifizieren und haben dann da eine Wildcard-Round mit 26-6 sehr, sehr deutlich gegen die Detroit Lions gewonnen und dann in der Divisional Round gegen den späteren Super Bowl-Contender die Atlanta Falcons verloren, auch dann relativ deutlich mit 36-20. Mhm. War auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel, da ging es wirklich hin und her. Aber da haben die Falcons sich doch deutlich durchgesetzt und so ist es dann sozusagen in der NFC West zu Ende gegangen, die Saison. Für die kommende Saison, so wie ihr das von uns auch schon kennt, nur kurz der Ausblick auf den Spielplan. Die NFC West wird gegen die NFC East spielen. Die haben wir auch schon vorgestellt mit den Giants und den Cowboys und Philly und den Washington Redskins und gegen die AFC South, die wir letzte Woche, glaube ich, ja vorgestellt haben. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, mit Jacksonville, Indianapolis. Ja, genau, das wird sozusagen der Spielplan sein. Das heißt, da wird es jetzt nicht unbedingt leichter, gerade gegen die NFC East, wahrscheinlich die stärkste Division in der NFC. Da müssen sie alle gegen ran und dann wieder zurück zu dir, Christian. Fang an mit dem letztjährigen Gewinner, den Seattle Seahawks.
Genau, ja. 10 Siege im letzten Jahr. Auch nur eine Niederlage, wenn ich das jetzt schnell überblicke, in der eigenen. Nee, 2 Niederlagen in der Division. Typischerweise irgendwie gegen die Rams verlieren sie ja immer. Warum auch immer. Also, das ist so ein Angstgegner von ihnen. Ja, die Seahawks. Letztes Jahr, sie sind eigentlich relativ konstant, finde ich, in den letzten Jahren insgesamt. Also die Defense ist natürlich das Herzstück der Seahawks. Mit dem Backfield mit Chancellor Thomas und Sherman. Ja, die machen ihre Legion of Boom ja immer doch aller, ihrem Namen doch immer alle Ehre. So rum geht es. Nach wie vor eines der besten Backfields in der Liga. Und die Front Seven, wenn man Namen hört wie Bobby Wagner und KJ White, Cliff Averill, Michael Bennett, ja, das sind Benchmark-Namen, ne? Also da um die Defense muss man sich da immer relativ wenig Sorgen machen, auch wenn sie vielleicht im letzten Jahr nicht ganz so dominant war wie in den Jahren zuvor. Das ist auf jeden Fall gut gewesen im letzten Jahr. Das Problem war bei den Seahawks im letzten Jahr eher die Offense, vor allen Dingen die Offensive Line und das Running Game. Das war wirklich nicht so schön, vor allen Dingen nicht so, wie man es aus Marshawn-Lynch-Zeiten noch in Erinnerung hatte. Ich habe mal irgendwie eine Stat gesehen, dass sie irgendwie von 2012 bis 2015 immer unter den Top 4 der besten Laufattacken waren und im letzten Jahr halt auf dem 25. Platz gelandet sind. Das ist schon ein Riesenunterschied. Da hat die O-Line einfach unheimliche Probleme. Da haben die Seahawks auch einfach sehr wenig immer investiert in den letzten Jahren. Sogar noch Max Unger heißt er, ne? Oder hat er einen anderen
Ja.
Vornamen?
Mhm.
Genau, den haben sie auch noch weggetradet, dafür dann natürlich Jimmy Graham bekommen. Aber gut, wenn man halt so einen starken Center, zumindest damals starken Center, vertradet, dann wird das schwierig mit der O-Line, sodass dann auch Russell Wilson noch einige Injury-Probleme hatte, sich den Knöchel, das Knie verletzt und ja, das schlägt sich dann natürlich auch seine Produktion nieder, ne? Ja, gut, ansonsten die Offense mit Jimmy Graham und Jermaine Kearse, Doug Baldwin. Es sind so solide Passempfänger, keine Superstars, aber schon gut. Also da würden doch einige Teams die wohl nehmen. Genau, also insofern, Offense war im letzten Jahr das Problem und das haben sie dann auch in der Offseason zumindest versucht anzusprechen und haben doch einiges, ja, wohl einiges ist auch wieder zu viel, aber doch ein bisschen in die Offensive Line gesteckt. Sie haben sich Luke Joker geholt. Der ehemalige Second Overall Pick, nicht Second Round, sondern Second Overall, der nicht so richtig überzeugt hat in seinem Rookie Deal. Den haben sie jetzt gesigned für 8 Millionen, einige Incentives da drin. Muss man mal gucken, ob der dann wirklich so anschlägt. Und dann haben sie noch einen Tackle geholt mit Odey Abushi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Ja.
Kein schöner Name zum Aussprechen. Ja. Und natürlich Running Back Eddie Lacy von Green Bay weggesigned, der auch schon erfolgreich seine ersten Gewichtsüberprüfungen überstanden hat. Das ist ja bei ihm auch immer so eine Wundertüte, welchen Lacy bekommt man da. Ich denke mal, wenn das kann ein sehr gutes Signing sein. Man wird sehen, wie er sich ja dort macht, ne? Also insofern haben sie da schon in der Free Agency was ganz gut machen können. Haben auch nicht so die schlimmen Abgänge gehabt, also eigentlich nicht so wirklich Wichtiges, sodass das dann auch relativ einfach war für den General Manager. Genau, im Draft haben sie ganz typisch mal wieder aus der ersten Runde rausgetradet. Das machen die Seahawks ja echt sehr gerne. Haben dadurch auch doch einige neue Munition bekommen können. Das hast du dann, glaube ich, mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Picks in den ersten 3 Runden hatten. Das ist schon eine Menge. Haben sich da hauptsächlich auf die Defense gestützt und mit Malik McDowell, so wäre es dann richtig, direkt in der zweiten Runde ein Defensive Tackle gedraftet. Ja, gut, ne? Wenn man die Defensive Side noch weiter unterstützen möchte, warum nicht? Das ist die Stärke des Teams. Wird man sehen, wie schön er sich dort zurechtfinden kann und sich vielleicht auch in Starting Place erkämpfen kann. Genau, der zweite Pick, da haben sie dann einen Center gedraftet, ähnlich wieder ein schwierigerer Name, Ethan Pocic. Pocic? Pocic? Pocic würde ich jetzt mal tippen.
Würde ich auch tippen, ja.
Genau, ja, neuer Center, Man wird sehen. Also das ist schwierig. Gerade die O-Line sollte ja relativ schwach gewesen sein in dem Draft. Man kann hoffen, dass es auch gut funktioniert. Ne? Ja, und dann haben sie noch einen Defensive Back, noch einen Safety, noch einen Defensive Tackle und noch einen Wide Receiver gedraftet. Ich erspare euch mal die Namen. Ja, so dass ich insgesamt finde, dass die Offseason ganz relativ gut verlaufen ist. Also nicht super. Da hätte ich mir vielleicht für super, hätte ich mir doch noch mehr Hilfe in der Offensive Line gewünscht. Aber Seattle ist jetzt auch mit dem Cap Room nicht so super ausgestattet, sodass das wohl einfach das Beste war, was man machen kann. Und dementsprechend komme ich zu dem Ausblick, dass das Team sich vielleicht verbessert hat. Ich möchte das nicht vorhersagen. Ich würde jetzt mal tippen, dass sie auf jeden Fall nicht schlechter geworden sind und vielleicht eine gute Chance haben, besser geworden zu sein. Deswegen tippe ich die Seahawks im nächsten Jahr auf 10-6. Vorsichtig. Aber durchaus auch mit der Möglichkeit, gerne 12-4, 13-3 zu gehen, je nachdem, wie sich halt die neuen Verpflichtungen machen können. Und ob die Rookies dann auch schon im ersten Jahr wirklich delivern können und sich direkt ins Team einfinden. Ja, und jetzt das große Raten. Wo könnten die Niederlagen stattfinden? direkt beim Opener gegen Green Bay. Im ersten Spiel eine Niederlage, eine potenzielle gesehen. Dann in Woche 4 gegen Indy. In Woche 5 bei den Rams. Das ist ja, ja, also irgendwie verlieren sie immer mal gegen die Rams. Also deswegen.
Ein Spiel auf jeden Fall,
ja. Ein Spiel auf jeden Fall, ja. Die, da haben die Rams die Nummer von den Seahawks irgendwie in der Schnellwahl. Ja, Woche 7 gegen die Giants könnte ich noch eine Niederlage sehen. Woche 11 gegen Atlanta. Warum nicht? Und in der letzten Woche nochmal gegen Arizona. So komme ich dann auf 6 Niederlagen. Aber vorsichtig. Ihr wisst ja alle, das ist ein großes Raten.
Ja, ist ein großes Raten. Aber irgendwie, irgendwo muss man ja anfangen.
Genau.
Aber was du sagtest, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Team, nämlich den Arizona Cardinals, was den Caproom angeht. Also bei den Seahawks ist es ja auch so, dass die jetzt einfach dieses Super-Team, was sie in den letzten 3 Jahren hatten, es ist einfach verdammt schwer, selbst bei dem steigenden Caproom, das immer zu halten. Ne? Dadurch, ja, dass klar, eben die Spieler noch mehr verlangen und allein jetzt eben Sherman, Earl Thomas, Cam Chancellor, dann jetzt Michael Bennett, der ja auch immer da ist und sagt so, ja, das ist verdammt schwer, das immer zu halten. Von daher, ja, verstehe ich das. Und ähnlich ist es eben auch bei Arizona, dann springe ich da direkt mal rüber. Ja. Letztes Jahr relativ, oder was heißt relativ, eine sehr, sehr enttäuschende Saison, wenn man bedenkt, dass sie im Jahr davor wirklich ein Team hatten, das ja auch viele im Super Bowl gesehen haben, eben dann in den Playoffs verloren haben, aber dann jetzt die letzte Saison wirklich sehr, sehr unterirdisch für ihre Verhältnisse. Und ist auch ein Grund, was ich gerade eben schon meinte, da ist eben ein Team, was jetzt schon über Jahre zusammengebaut wurde, was jetzt eben immer teurer wird und natürlich auch älter. Das heißt, für mich sind die Cardinals so ein bisschen vor so einem Umbruch und vor so einem Jahr, in dem sie jetzt eigentlich gewinnen müssen, weil es wird verdammt schwierig, das Team mit den Superstars, die sie haben, einfach zu halten. Sie haben da ein bisschen dann auch schon in der Offseason getan, um das ein bisschen, ja, sag ich mal, umzuschiften. Sie haben aber Calais Campbell ihren besten Defensive Tackle ziehen lassen zu Jacksonville. Tony Jefferson, guter junger Safety, und DJ Swearinger, auch ein Safety, schon ein bisschen älter. Die sind zu dann Baltimore und Washington gegangen. Haben dafür dann Bethea von den 49ers geholt, auch schon sehr alter Safety. Oh, also das ist jetzt nicht unbedingt für die Zukunft. Eher dann schon Jarvis Jones, Outside Linebacker von Pittsburgh, ist ein guter junger Spieler, und haben dann auch noch Frosty Rucker, den zweiten Defensive Tackle im Team, noch re-signed. Im Draft haben sie die in erster Linie auch die Defense so ein bisschen adressiert, weil es da eben auch ja ungewöhnlicherweise bei den Cardinals so ein bisschen Probleme gab, obwohl sie eigentlich immer eine gute Defense stellen. In der ersten Runde ein Linebacker mit Reddick und in der zweiten Runde mit Baker auch einen sehr guten Safety. Beides auf jeden Fall sehr vielversprechende Spieler, die dem Team weiterhelfen können. Problem ist aber, dass das Team insgesamt, so wie es zusammengestellt wird, auf den ersten Blick vor der Saison immer gut aussieht, aber mit Verletzungen extrem zu kämpfen hat. Was eben auch wiederum daran liegt, dass das Team schon ein bisschen älter ist auf den Schlüsselpositionen. Mhm. Zum Beispiel Carson Palmer, der hat eigentlich der Quarterback kaum mal ein Jahr, wo er wirklich komplett durchspielt in den letzten 3-4 Jahren. Der hat immer, entweder muss er durch irgendeine Verletzung durchspielen, weil er einfach muss, oder er muss mal das ein oder andere Spiel aussetzen. Mhm. Tyrann Mathieu, der Safety.
Oh ja, 2 Jahre in Folge, ne?
Ja, immer wieder verletzt, so dass im Grunde genommen das komplette Backfield auch so geschwächt ist. Also hat man wirklich nur Patrick Peterson, und hat man letzte Saison gesehen, da fehlt einfach der nächste Cornerback. Da ist einfach zu viel, ja, offen, sage ich jetzt mal, in der Secondary. Die kriegen einfach viel zu viele Punkte. Und gleiches so ein bisschen in der Offense. Da hat man neben Larry Fitzgerald als den Top-Receiver einfach nicht bisher so das passende Pendant gefunden. Wir hatten über Michael Floyd gesprochen, der jetzt ja nicht mehr so viel Football spielt momentan. Und mit John Brown und J.J. Nelson hatte man eigentlich gedacht, dass man da sozusagen die Verstärkung gefunden hat. Aber die hatten jetzt in der letzten Saison auch wirklich keine gute Saison. Und hinzu kam dann auch noch, dass das Special Team wirklich miserabel war. Mhm. Die haben einige Siege aus der Hand geschenkt, allein der Kicker. Das heißt, dem gegenüber stehen die Stärken, dass eben das Running Game gut ist mit David Johnson, vielleicht einer der besten so overall Running Backs, und mit Carson Palmer und Larry Fitzgerald ein super Tandem. Aber können sie ja gesund bleiben? Das ist einfach so die große Frage. Und ja, so ein bisschen der Lichtblick ist so ein bisschen der Pass Rush. Die sind da sehr kreativ, was verschiedene Blitz Systeme oder verschiedene Angriffs
Schemata,
richtig, danke, angeht. Das heißt, da sind sie wirklich gut, aber für mich ist es wirklich, wenn ich mir das Team so angucke, so ein Jahr, wo man sagen muss, okay, eigentlich hätten sie es vor 2 Jahren schaffen müssen, jetzt ist es eigentlich schon so ein bisschen zu spät, weil das Team jetzt nicht unbedingt besser wird für mich, sondern im Grunde genommen eigentlich jetzt schon in einem Umbruch sein müsste. Eigentlich müsste man jetzt schon den Cut machen. Ich glaube, sie halten auch so ein bisschen daran fest, dass sie dieses Jahr jetzt nochmal den großen Wurf starten, aber das sehe ich nicht. Und deswegen sehe ich sie auch für 2017 insgesamt im Grunde genommen so stagnieren. Also ich nehme mal das Unentschieden aus der letzten Saison weg und pack das als Niederlage mit drauf. Dann sind sie bei mir bei 7-9 für 2017. Und um da mal vielleicht die Siege, weil es weniger sind, zu nennen, also ich sehe sie gegen Dallas gewinnen, gegen die 49ers, gegen Philly, Jacksonville, Houston und gegen die Rams 2-mal, also ein Sweep der Rams. Aber der Rest, wenn ich mir angucke, dass sie in Detroit spielen müssen, in Indianapolis, gegen Seattle, gegen die Titans, über die wir gesprochen haben, gegen die Giants, sehe ich da einen negativen Record für die Arizona Cardinals in der kommenden Saison.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir so auch vorstellen. Ich meine, ich hätte jetzt auch mehrere Gerüchte gelesen, dass Carson Palmer mit dem Gedanken gespielt, dann nach der Saison auch zurückzutreten. Dann wird man sich zwangsläufig in einem Umbruch befinden. Ich denke mal, dass Larry Fitz dann auch...
Der wird auch aufhören, mit Sicherheit. Das heißt, im Grunde genommen hätte man diesen Umbruch schon vorher starten müssen, aber sie hatten halt einfach vor 2 Jahren einfach dieses Team, wo man gesagt hat, okay, wenn es gut läuft, können die in den Super Bowl kommen, aber das hat halt nicht gereicht.
Ja, der Super Bowl-Push, kann halt nicht immer jedem gelegen, ne? Das macht versuchen ja schon immer viele Teams dann, ne? Ja, das heißt, wir haben jetzt einmal quasi denselben Endstand, bloß dass das Unentschieden zu Niederlage umgewandelt wird. Das wäre natürlich für die 49ers, bei denen ich jetzt mal weitermache, nicht so optimal, weil sie halt mit 2-14 abgeschlossen haben. haben lustigerweise beide Spiele gegen die Rams gewonnen, die Rams halt, ne? Gut, über die 49ers will ich jetzt auch im Detail gar nicht so viel drüber reden, weil, wenn man so schlecht spielt, da gibt's so viele Schwächen, die ich aufzählen könnte, das sprengt so ein bisschen den Zeitrahmen. Deswegen beschränke ich mich jetzt nur so erstmal kurz auf Colin Kaepernick, den sie halt gefeuert haben, beziehungsweise die Option nicht gezogen haben, wenn man es technisch betrachtet. Oder haben sie gecuttet? Na, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist Colin Kaepernick nicht mehr bei den 49ers. Genau, und ist jetzt Free Agent. Ja, letzte Saison. Ja, komm, haken wir sie einfach ab. Haben jetzt natürlich einen großen Umbruch gemacht. Neuen GM, neuen Head Coach. Mit Kyle Shanahan quasi den heißesten Namen auf dem Markt so zu sich geholt. Und mit John Lynch, einem ehemaligen TV-Experten und früheren Footballspieler, der war Safety, hat auch mit den Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl gewonnen. Tja, da haben sie große Namen geholt mit großen Visionen. Ist nun die Frage, ob das auch was Großes wird dann am Ende. In diesem Jahr, kann ich schon mal vorwegnehmen, wird es das wahrscheinlich nicht. in der Free Agency sind sie allerdings sehr aggressiv gestartet. Haben ich glaube 7 Signings direkt am ersten Tag oder so gemacht. Haben sich Brian Hoyer als Quarterback geholt, als Ersatz für Colin Kaepernick. Ja, hat einen 2-Jahres-Vertrag bekommen, aber das ist, was soll ich da großartig zu sagen? Das ist nicht der Quarterback der Zukunft, zumindest ist es sehr wahrscheinlich. Interessanter ist dann eher wohl das Signing von Pierre Garçon, der von Washington weg ist. Hat auch einen dicken Vertrag bekommen, ungefähr 9 Millionen über 5 Jahre. Schon älterer Receiver, der ist jetzt glaube ich auch schon Ü30, ne? Mhm. Ein gutes Signing würde ich mir jetzt behaupten, dass man zumindest so ein bisschen Offense generieren kann. Und mit Kyle Juszczyk haben sie dann auch noch einen Fullback gesigned, der echt mal einen direkten Haufen Kohle bekommen hat. 4-Jahres-Vertrag mit 5,5 Millionen im Jahr im Schnitt. Das ist ein Haufen Geld für einen Fullback.
Aber es ist so dieses Centerpiece von der Offense von Kyle Shanahan.
Ja, also. Das ist ein Ding. Ne? Also dieser Fullback, der wird viel benutzt in der Offense von Kyle Shanahan. Insofern, kann es sein, dass es ein gutes Signing war? Ich denke schon. Also halt höchstens halt zu teuer. Das ist dann halt die Frage. Ne? Mhm. Was haben sie noch großartig gemacht in der Off-Season? Haben noch Malcolm Smith als Linebacker gesigned. Der hat jetzt 2 nicht so gute Jahre in Oakland, glaube ich, gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau.
Ehemaliger Super Bowl MVP.
Genau, ne? Ja, der hat die entscheidende Interception gegen war doch gegen die 49ers, ne? Oder nicht? Nee,
gegen Peyton Manning im Super Bowl meinst du jetzt?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Egal. Ja, aber schon ein guter Spieler, der nur seine Form wiederfinden muss. Und ja, gut, wir werden sehen, was daraus passiert. Aber wir wissen ja auch, alle Verträge sind nicht in Stein gemeißelt in der NFL. Genau, ja, dann kommen wir zum Draft bei den 49ers. Das war ja doch so ungefähr das einzig Interessante, so richtig Interessante, was bei denen passiert ist im letzten Jahr. Hatten ja den 2. Pick overall, den sie extrem geschickt getradet haben mit Chicago und dafür gegen den 3. Pick trotzdem den Spieler bekommen haben mit Solomon Thomas, den sie irgendwie eigentlich immer haben wollten. Und dazu noch, ich glaube, 3 weitere Picks, ne? Ein Dritt- und Viertrunden-Pick in diesem Jahr und ein Drittrunden-Pick im nächsten Jahr. Also das war schon sehr gut. Vor allen Dingen, Solomon Thomas ist eine Force, wie man so schön sagt. Das ist halt ein echt guter Passrusher. Also wir werden sehen. Also ich bin von dem Draft sehr überzeugt von den 49ers. Haben dann in der ersten Runde, da haben sie noch reingetradet, Ruben Foster gedraftet, über den wir auch schon mal gesprochen haben mit seiner diluted Drogenkontrolle, ne? Also mit der verunreinigten Urinprobe, die er abgegeben hat. Sehr starker Spieler. Man muss halt gucken, wie sich das mit seinen Off-Field-Issues dann geben wird im weiteren Verlauf und ob er auch gesund bleiben kann. Das ist auch mal so ein bisschen die Frage bei ihm. Aber wenn er halt wirklich verfügbar bleibt für das Team, dann war es ein unglaublich guter Pick. Und dann in der 3. Runde haben sie noch einen Cornerback gedraftet mit Akello Witherspoon. Tja, alles 3 sehr gute Spieler, sehr guter Draft. Nur haben sie halt immer noch kein Quarterback, so rum, zumindest keinen gescheiten. Deswegen komme ich zu dem Schluss, dass die 49ers in diesem Jahr auch nicht so richtig gewinnen wollen. und mehr so auf nächstes Jahr hoffen, weil wir da ja auch die großartig prognostizierte Quarterback-Klasse im Draft haben. Was dann daraus wird, wird man sehen. Und Kirk Cousins ist ja auch immer so das Thema. Man sagt ja, dass Scheiner ein riesen Fan von ihm ist. Und es durchaus wahrscheinlich ist, dass Washington sich nicht mit ihm einigen wird können auf einen langfristigen Vertrag, sodass dann da so gedacht wird, dass er dann vielleicht nächstes Jahr zu den 49ers geht. Wir werden sehen. Insgesamt sehe ich die 49ers im nächsten Jahr so bei 5-11. Schon so eine leichte Verbesserung, eigentlich auch eine starke Verbesserung, aber trotzdem halt insgesamt nicht schön. Aber viel mehr ist im Moment einfach nicht drin. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir gegen die Rams gewinnen zu Hause, vielleicht auch in Washington, gegen Chicago, ja gut, dann gegen die kann jeder gewinnen. gegen Jacksonville ähnlich und dann halt vielleicht nochmal gegen die Rams. Also das sind so die fünf schwächsten Teams, die sie so treffen werden. Also insofern 5-11 ist so meine Prognose und das ist halt insgesamt ein Jahr, okay. Spielen, nächstes Jahr nochmal gut draften, in der Offseason ein bisschen was machen, einen Quarterback holen und dann mal gucken, wo man dann hinkommen kann. Aber viel mehr ist im Moment meines Erachtens nicht drin.
Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, dass Kirk Cousins da nächstes Jahr spielen wird. Und dann haben sie im Grunde genommen so die letzten Jahre so ein bisschen aufgeräumt, in denen ja in erster Linie im Grunde genommen so viel kaputt gemacht wurde von dem Front Office. Ja. Also ich bin auch mal gespannt, wie viele Jahre jetzt Lynch und Shanahan wirklich bekommen, wenn jetzt 2 Jahre, sagen wir mal 5-11, wie du es gesagt hast, oder ähnlich spielen, ob die Geduld da ist. Aber
ja, wenn wir immer einen medienwirksamen 6-Jahres-Vertrag bekommen. Ne?
Ja, aber das heißt ja wirklich gar nichts mehr
über den 49ers.
Aber bin ich gespannt. Also mit Kirk Cousins und die Defense, wenn die jung und neu aufgebaut wird, kann das auf jeden Fall gut sein. Also vor allen Dingen sind sie dann, wie gesagt, was wir schon angesprochen haben, so ein bisschen vor den anderen Teams, die eben denen eben so ein Umbruch noch bevorsteht.
Ja, und sie haben halt einfach auch den Vorteil, dass die NFC West im Moment doch eine der schwächeren Divisionen ist. Sodass man da auch durchaus, wenn man langfristig gut plant, viele Erfolge einfahren kann.
Das stimmt. Dann bleiben uns noch die LA Rams. Und da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen einen raushauen, denn ich glaube irgendwie dieses Jahr an LA Rams. Ich finde irgendwie, also es war ein überraschendes Signing erstmal, dass ein neuer Head Coach in Sean McVay gesigned wurde, der ja vorher der Offensive Coordinator in Washington war, also eben Kirk Cousins und die Offense da geleitet hat. Von ihm bin ich wirklich sehr überzeugt, dass der einfach was Neues da reinbringt, dass er einfach das Team, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie zumindest die Offense so neu strukturiert, ihnen so ein bisschen Leben einhaucht, dass sie einfach produktiver werden. Und das haben sie auch im Draft eigentlich dann auch schon mit seiner Handschrift so ein bisschen gemacht, mit Gerald Everett, einem der besten Tight Ends, geholt. Man weiß ja von den Zeiten Washington mit Jordan Reed, dass sie sehr gerne den Tight End benutzen in der Offense, McVay. Und dieser Everett ist eben sehr vergleichbar mit Jordan Reed, so ein klassischer Move-Tight End, der eben sehr athletisch ist, sehr gute Routes läuft und sichere Hände hat. Und danach haben sie beides in der zweiten Runde Cooper Kupp geholt, so ein bisschen überraschend, ein Wide Receiver, der jetzt nicht unbedingt so der allerschnellste ist, aber so ein bisschen vergleichbar ist mit so einem Danny Amendola, eben so unglaublich schnell die Richtung ändern kann und shifty ist. Und das zusammen mit Tavon Austin, den man ja schon hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass das wirklich ein gutes Receiving Core ist. Auf Grundlage dessen hatte man dann auch nicht mehr vor, mit Kenny Britt weiter zu planen. Der ist zu Cleveland gegangen und Lance Kendricks, der Tight End, zu den Green Bay Packers. Case Keenum, der letztes Jahr noch gestartet hat, ist auf der Quarterback-Position, ist auch weg. Und TJ McDonald, der sowieso eigentlich die meiste Zeit nächste Saison gesperrt sein wird, ist auch nicht mehr da. Und man hat dann noch im der Free Agency Robert Woods einen weiteren sehr schnellen, shifty Receiver aus Buffalo geholt und einen der besten Left Tackle, die es gab auf dem Markt, mit Andrew Whitworth von den Bengals. Und ja, da glaube ich schon, also dass, wenn ich mir das so angucke, so die Offense, wenn McVay es wirklich schafft, Tavon Austin auch mehr den Ball zu geben, dass sie einfach stärker sind, dass sie vor allen Dingen in der Offense wirklich deutlich explosiver sind. Und wenn Jared Goff vielleicht auch wirklich das Talent ist, was viele glauben, beziehungsweise zumindest vor dem Draft geglaubt haben, dann weiß ich nicht, dann bin ich jetzt einfach mal optimistisch und glaub da dran. Hinzu kommt einfach, dass die Defense mit Wade Phillips jetzt, der von Denver gekommen ist, glaube ich, nochmal einen Sprung machen wird. Und die Defense ist schon jung und sehr, sehr athletisch und sehr, sehr stark. Mit Aaron Donald, den momentan wahrscheinlich besten Defensive Tackle in der Liga. Wow. Ich glaube, der kann den noch weiterbringen. Und insgesamt macht das für mich einen guten Eindruck. Wie gesagt, also Jared Goff muss sich natürlich beweisen, jetzt wirklich Todd Gurley, der große Running Back im Team, der muss natürlich auch zeigen, dass er die letzte Saison abgehakt hat und deutlich besser spielen. Aber was auch einfach für sie spricht, ist, dass sie jetzt so ein bisschen angekommen sind, auch in L.A. Also dieser Umzug ist vorbei. Man hat jetzt mit Coach Fischer sozusagen so ein bisschen den Laden ausgeräumt, die Altlasten so ein bisschen beiseite gelegt. Übrigens da vielleicht ganz interessant, dieses All or Nothing, was bei Amazon laufen wird. Da gab es schon so ein paar Teaser. Sehr interessant, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und deswegen glaube ich einfach, dass sie jetzt so ein bisschen gesettelt sind in L.A. und die neuen Coaches, gerade McVay für die Offense und Phillips für die Defense, auf jeden Fall was reißen werden. Und gebe ihnen mal wirklich sehr, sehr positiven 4-0 Start. Also ich glaube, die werden L.A. Auf den Kopf stellen und mit 4-0 starten und am Ende mit 7-9 aus der Saison rausgehen.
Okay. Das kann ich mir auch vorstellen, weil ich habe mich auch schon oft gefragt, warum die Rams nie irgendwie so es geschafft haben, Durchbruch zu haben, weil die doch irgendwie eigentlich von den Namen, die sie so im Kader haben, doch immer einen guten Kader hatten und es aber halt irgendwie nie geschafft haben, das doch umzusetzen.
Ja, da bleiben halt viele, also klar, viele Fragezeichen, aber eine Möglichkeit kann natürlich auch der Coach sein und man hat ja immer so ein bisschen so den Eindruck, dass Jeff Fischer irgendwie so ein bisschen
sein eigenes Ding macht.
Ne? Nonchalant-Haltung so an den Taktik. Ich erinnere mich immer an dieses Spiel, ich glaube, es war auch gegen die Patriots mal wieder, als er eine Challenge-Flag werfen wollte und die nicht gefunden hat, weil er die irgendwo, ich glaube auch so wie Belichick, in seinen Socken gesteckt hatte und der sucht so seine Taschen durch und dann kommt irgendwie so ein Ballboy und sagt ihm, hey, du hast es da unten stecken. Und zu dem Zeitpunkt, als er die Flag dann gefunden hat, war es schon zu spät, um das zu challengen. Aber so ein bisschen wirkte das so und das Team war halt auch so völlig emotionslos und das ist so das Ding, warum ich sage, okay, vielleicht schaffen die es wirklich. Und man hat jetzt so in den ersten Interviews und so auch schon gesehen, dass da wirklich viel gemacht wird. Ich weiß gar nicht, ob du mich drauf gebracht hattest. Es gab da so eine ganz interessante Kurzdoku über McVay und seinen Tagesablauf bei den Rams. Kann man bei YouTube mit Sicherheit finden. Sehr spannend auf jeden Fall, das Team. Und deswegen sage ich 7-9.
Ja, möglich ist das auf jeden Fall. Aber ja, am Ende, hoffentlich schreibt keiner mit und guckt am Ende, wie wir abgeschnitten haben. Aber ja, es ist natürlich auch spannend. Ja, damit sind wir dann durch mit der Division. Haben 6 von 8 Divisions vorgestellt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und uns bleibt dann in der nächsten Woche, wenn wir dann wieder wechseln, mit der AFC, die AFC North.
Genau.
Hab ich da recht?
Ja.
Bei der AFC, was fehlt uns da noch?
North nur, oder? Wir hatten die West, wir hatten East und wir hatten die South.
Ja.
Perfekt.
Ja, dann wirst du auch Bescheid. Ja, dann haben wir es mal wieder eine Folge hinter uns gebracht. Und
ja.
Tja.
Bin ich jetzt auch so ein bisschen sprachlos, aber so seht ihr, genau so läuft das bei uns.
Ja, okay. Dann bringen wir das Ganze zu Ende.
Bringen wir es zu Ende.
Danke, Felix. Danke fürs Zuhören.
Danke dir, Christian. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis für alle, die Interesse haben, die O.J. Simpson-Doku jetzt vor unserer nächsten Folge am Wochenende, Freitag und Samstag bei Arte. Und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder, ne?
Genau, am nächsten Sonntag.
Alles klar. Danke dir, Christian.
Bis dahin. Ciao.